diese Vorlesung, und das ist etwas, das ich jetzt genauer erläutern will, weil dahinter Methode steckt und auch es um wichtige Perspektivenfragen für das Fach Philosophie geht. Diese Vorlesung beschäftigt sich mit einem Begriff, dem Begriff Leben. Sie werden sich fragen, warum betone ich das so, dass es um einen Begriff geht. Der Titel lautet ja Geschichte und Metaphysik eines schillernden Begriffs. Man könnte ja auch denken, wir befinden uns in einer philosophischen Veranstaltung. Philosophische Veranstaltungen sind Fragen sozusagen tiefgründigster Art nach dem So-Sein der Welt. Und dann könnte man ja doch erwarten, dass man vom Leben selbst etwas erfährt. Also sozusagen von der wirklichen Sache Leben oder vielleicht sogar vom Leben unser aller. Das, wo wir so drinstecken, was wir kennen und dergleichen. Begriff, das klingt doch vielleicht eher nach Sprachwissenschaft oder irgendwie sowas, also es ist ja doch die Ebene des Redens über. Es ist eine der Absichten, die ich mit dieser Vorlesung verfolge, Ihnen auf die Perspektive oder auf diese Frage, ob es denn jetzt hier um das Leben selber gehen muss, damit es philosophisch zugeht, auf diese Frage mit Nein zu antworten. Das Leben überhaupt als solches, in dem wir stecken, so wie wir es einerseits subjektiv erleben, so wie es andererseits bearbeitet wird, zum Beispiel in Wissenschaften eine Rolle spielt und dergleichen, dieses Leben im Singular ist etwas, das sich nicht von selbst versteht. Es ist in guten Teilen ein Konzept, etwas, das durch die Art, wie wir darüber reden, ein Stück weit auch erst zustande gebracht wird, seine Form gewinnt und noch wichtiger, dieses Leben, so wie wir über es sprechen und mit dem Sprechen dann sozusagen Gewissheiten verbinden, dieses Leben im Singular ist auch etwas Neues. Als Gegenstand des Nachdenkens, als Gegenstand spezieller Gerätetechnik und bis zu gewissen Grade auch als Gegenstand unserer gefühlten Aufmerksamkeit, unserer Sorge etc. hat das Leben als dieser Singular noch keine lange Geschichte. Und namentlich die Sachlage, dass man über das Leben als einen wissenschaftlichen Gegenstand in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen objektiv reflektiert, dass man das Leben beforscht, zum Beispiel, dass man es in den Rang einer naturwissenschaftlich wie sozialwissenschaftlich strengen Größe erhebt, etwas, das man definieren kann und dergleichen, diese Sachlage ist radikal neu. Ich sage jetzt mal zugespitzt, das Leben in dieser sozusagen begrifflich gefassten, objektivierbaren Form hat es weder in der griechischen Antike noch im alten Rom noch im christlichen Mittelalter noch in der frühen Neuzeit gegeben. Das ist ein interessanter Befund. Und es ist ein Befund, den die Philosophie einbringt in eine Zeit, die Moderne, in der sehr viel von dem Leben die Rede ist und wir das Gefühl haben, das ist etwas, das es sozusagen immer schon gegeben hat. Also mindestens seit es irgendwelche Amöben auf der Welt gibt und natürlich sowieso seit es, was weiß ich, den Menschen, den Neandertaler oder dergleichen gibt. So verhält es sich nicht, sage ich jetzt erstmal so ganz pauschal und provozierend. Und dass es sich so nicht verhält, erinnert die Disziplin Philosophie, die bekanntlich ein längeres Gedächtnis hat als die meisten anderen Wissenschaften. Insofern ist es die Grundidee dieser Vorlesung, zu fragen, wie es zur Karriere des Lebens, das heißt dieses wissenschaftlichen Lebensbegriffs, des Lebens im Singular, das Leben, eigentlich gekommen ist. Mögen Sie sich noch hinsetzen? Es gibt eine ganze Menge Sitzplätze noch. Das Leben, wenn wir jetzt versuchen, das zu datieren, ich habe jetzt behauptet, es gibt das noch gar nicht so lange, das Leben ist, wäre mein Datierungsvorschlag, der stammt nicht von mir, ich werde das noch irgendwie mit Autoren verknüpfen, die das so herausgearbeitet haben, das Leben kann man sagen, ist, grob gerechnet, erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, also etwa seit dem Jahr 1800 plus minus ein paar Jahre, auf eine wissenschaftlich intensive Weise Thema und sprachlich auch zu diesem Kollektivsingular, wie man das nennen könnte, also zu diesem Sammelbegriff, zu diesem großen Das geworden. Das ist eine zum einen begriffs- und theoriehistorische Beobachtung. Also wenn wir Texte angucken, entdecken wir, dass um 1800 das Leben als wissenschaftliches Thema in wissenschaftlichen Texten auftaucht. Und zum anderen ist es auch, das wird in dieser Vorlesung nicht so eine große Rolle spielen, ist aber der Fall, es ist auch eine Labor- und technikgeschichtliche Beobachtung, die man machen kann, wenn man die Geschichte der Wissenschaften betrachten kann. Systematische Untersuchungsverfahren, die darauf zielen, Mechanismen, Funktionen des Lebendigen zu untersuchen, Experimente am Leben, also Laborexperimente, Analysen des Lebens im Sinne von chemischen Analysen bis hin zu Arbeiten oder Analysen der lebendigen Psyche, der Psychoanalyse beispielsweise. All dies hat sich in den Wissenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts erst entwickelt. Beginnt also, hat seine Take-off-Phase in dieser Zone um 1800. Inzwischen ist das alles sehr etabliert. Man nennt inzwischen eine ganze Gruppe von Wissenschaften, die durchaus vorher andere Namen hatten, Lebenswissenschaften. Die Verstehens- und Verhaltenswissenschaften des Menschen werden so genannt, ehemals zum Beispiel Psychologie oder Pädagogik. Diese Begriffe gibt es noch, aber sie sind sozusagen unter die Großüberschrift Lebenswissenschaften mitgestellt. Dann natürlich die Medizin, Teile der Chemie, und zwar nicht nur die früher sogenannte organische Chemie, dazu weiter die Biologie, die Ökologie und auch neue Felder wie Biophysik, Biokybernetik, Bioinformatik kann man unter der Überschrift Lebenswissenschaft oder Lebenswissenschaften finden. Und sogar Teile der Sozialwissenschaften und bestimmte Arbeitsbereiche der Philosophie haben sich in den letzten Jahren erst, das ist eine ganz neue Entwicklung, unter dem großen Dach des Lebensbegriffes, dieses modernen Lebensbegriffes, der diese immense Karriere gemacht hat seit 1800, versammelt. Der neue Name Life Sciences, Biowissenschaften oder Lebenswissenschaften ist das ja in der Übersetzung, steht inzwischen neben den traditionellen Großüberschriften Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Technikwissenschaften und vielleicht schickt er sich sogar an, nochmal ein Oberbegriff über all diese Wissenschaften zu werden. Da haben Sie sozusagen den anderen Pol dieser interessanten historischen Diagnose. Sie erscheinen etwa um 1800, diese wissenschaftlichen Thematisierungen von dem Leben, und inzwischen sind wir beinahe geneigt, ich sag mal, die meisten Wissenschaften, die sich irgendwie mit prozesshaften, dynamischen Sachverhalten beschäftigen, unter die Überschrift Lebenswissenschaften zu setzen. Das Thema dieser Vorlesung, so wie ich es jetzt anskizziert habe, ist also, wenn man so will, einerseits klassisch philosophiegeschichtlich. Wir untersuchen die Herkunftsgeschichte des modernen Lebensbegriffs, eines Begriffs im Zusammenhang von Theoriegebäuden, in dem er eine Rolle zu spielen beginnt. Andererseits mit dieser Andeutung, wie gewichtig diese Rede vom Leben und auch die Umordnung wissenschaftlicher Disziplinen unter der Überschrift Leben heute geworden ist, steckt in dieser klassisch-philosophiegeschichtlich erzählbaren Begriffsgeschichte auch eine Menge Zündstoff, der über die reine Geschichte des Redens über etwas hinausgeht. Wir durchleuchten das, was da heute Leben genannt wird, von der begrifflichen Folie her, die es prägt, und wir fragen damit unter der Hand, was für ein Phänomen ist dieses wissenschaftliche Diskussionsobjekt Leben eigentlich, so wie es inzwischen geworden ist und so wie es inzwischen sich plausibel macht, insbesondere in der wissenschaftlich beweiskräftigen Rede. Und man kann natürlich jetzt dann doch auch wieder nach dem Leben selbst fragen, in dem Sinne, dass man sich fragt, was ist unter dem Gewicht dieser wissenschaftlichen Gewissheiten, die wir mit dem Lebensbegriff verbinden, dann auch wiederum das, was wir individuell oder auch sozial oder wenn wir von gesellschaftlichem Leben reden, unter Leben verstehen. Also wie prägt das auch Wirklichkeit, die Macht dieses Konzepts? Und diese zweite Frage ist dann gar nicht mehr so nur, sage ich mal, philosophisch begriffsgeschichtlich relevant, sondern das ist auch ein Stück Gegenwart, was wir damit mit dieser Brille sozusagen der Herkunftsgeschichte dieses Konzepts in den Blick nehmen. Um das möglichst scharf hinzukriegen, also diese Brille möglichst scharf zu stellen, richtig einzustellen, möchte ich in dieser Vorlesung Begriff des Lebens und die Frage, was für eine Sache sich dahinter möglicherweise verbirgt, trennen. Soll heißen, wir stellen die Frage nach der Sache, nach dem, was wir erstmal so sagen würden, was Leben ist, wenn wir so selber drüber nachdenken, zurück. Oder besser gesagt, wir versetzen diese Frage nach der Sache, auch das Gefühl möglicherweise zu wissen, was gemeint ist, wenn wir Leben sagen, in die Schwebe. Wir müssen das jetzt nicht irgendwie für falsch erklären, aber wir versetzen es in eine Schwebe, klammern es ein Stück weit aus, den Glauben an das Wort, und untersuchen gewissermaßen erstmal bewusst mit kaltem Blick, wie sich unter den Zugriffen der Wörter und der Techniken damals die Kontur einer Sache namens Leben herausformt, wie sie formiert wird und wie man sie zur wissenschaftlichen Gewissheit macht und sicherstellt, dass diese Gewissheit triftig, plausibel, gut begründet, gut eingebettet ist und so weiter. Etwas überspitzt gesagt, wir schauen und wir stellen zurück, was wir selber meinen, wenn wir Leben sagen, und schauen zunächst mal, wie man diesen Ausdruck herzustellen beginnt. Dabei geht es dann natürlich, das habe ich schon angedeutet, primär um das wissenschaftliche Reden vom Leben, den Diskurs des Lebens. Wir untersuchen hier nicht Alltagsredeweisen. Also erstens ist das methodologisch recht schwierig rauszukriegen, wie um 1800 wohl so alltäglich über das Leben geredet wurde. Es ist auch nicht der zentrale Punkt, sondern es geht um den sogenannten Diskurs. Auf diesen Ausdruck komme ich gleich nochmal zurück. Mit diesem Einklammerungsverfahren, also dem zunächst mal Zurückstellen dessen, was wir für selbstverständlich halten, wird natürlich unsere Beschäftigung mit dem Gegenstand ein Stück weit, also jedenfalls mit der Sache namens Leben, ein Stück weit indirekt. Ich glaube, dass wir trotzdem nichts verlieren durch dieses Zurückstellungsverfahren, sondern das Problem behalten wir im Hinterkopf. Das heißt, die Frage, was das Leben sein könnte, ist mittels der Fassungen, welche die Wissenschaften anbieten, je tiefer man einsteigt, mit im Spiel. Wir merken aber, wie brüchig und komplex diese Frage wird, wenn wir uns genauer anschauen, wie die begriffliche Entfaltung dieser Lebensthematik aussieht. Das, was wir zunächst mal für selbstverständlich gehalten haben und beiseite geschoben haben, entpuppt sich als ein, jedenfalls was das Reden darüber angeht, durchaus paradoxe Angelegenheit, und das macht es uns einerseits schwerer sozusagen an das Wort dann noch zu glauben, auf der anderen Seite ist das aber auch interessant und aufschlussreich. Wir entdecken, dass in unserem Alltagsverständnis von Leben möglicherweise ähnliche schillernde Schwierigkeiten stecken. Und das zu entdecken ist nicht schlimm, sondern das ist genau, deswegen meinte ich, auf indirekte Weise lernen wir auch was über das, was wir ausklammern. Eben das ist genau das Ziel der philosophischen Arbeit ein Stück weit. Wir haben keine Probleme mit dem Schwierigen. Eigentlich lieben wir die Zonen, wo es schwierig und kompliziert wird. Und wir schauen uns gerade diese interessanten Schwierigkeiten, diese Verwerfungen, die sozusagen eingebaut sind, in das wissenschaftliche Lebenskonzept, aber auch in das, was wir im Alltag letztlich so mit dem Leben verbinden mögen, genauer an. Das also als Botschaft zur Vorgehensweise: Nehmen wir zunächst die Theorien des Lebens gewissermaßen auf den Seziertisch, studieren wir das, schauen wir uns das genau an, versuchen wir zurückzustellen, was wir uns an Alltagsverständnis dazu so mitbringen, und gucken wir vor allem gegen Ende der Vorlesung, ob nicht diese alles andere als langweilige Geschichte des wissenschaftlichen Begriffs, also ich wage mal das Versprechen, dass das durchaus spannend ist und wechselvoll, was wir da untersuchen werden, ob das nicht auch reizvolles Licht wirft dann auf dieses Alltagsverständnis des Lebenskonzepts, mit dem wir heute so unterwegs sind, und auch auf zeitgenössische Phänomene, etwa wie die Entstehung der Lebenswissenschaften, dieses ubiquitäre, sprich also sozusagen eigentlich überall stattfindende Reden von Leben gewissermaßen als Buzzword, das man für alles Mögliche verwenden kann. Das ist interessant, dass das so ist, und das mag auch seine Hintergründe haben. Bevor wir richtig einsteigen in das, was ich jetzt mal so Geschichte des Lebensbegriffs nenne, möchte ich Ihnen heute nach diesen Vorbemerkungen noch ein wenig mehr zur Zugangsweise meiner Vorlesung sagen. Das ist ein wenig Trockenschwimmen in der Sitzung heute. Ich glaube aber trotzdem, dass es unter Transparenzgesichtspunkten gut ist. Sie können sich ja auch später nochmal anhören, so auf halber Strecke oder so, dann können Sie sich auch stärker vorstellen, wie das gemeint ist sozusagen an der Sache. Mir ist wichtig, dass Sie über Vorentscheidungen meinerseits ein Stück weit Bescheid wissen. Das heißt, ich möchte Sie nicht im Unklaren lassen über das, was an Regie drin steckt, in dem, wie ich das Thema angehe und aufbaue. Das heißt, ich möchte ein Stück der Annahmen offenlegen, die ich mitbringe, weil die in dieser Vorlesung drinstecken, in meinem Manuskript steht, eingebaut sind. Wenn jetzt hier Bautätigkeit zu hören ist, ist das natürlich ganz besonders pikant. Also, das, was, wie ich herangehe an das Thema, ist insofern nicht ganz selbstverständlich, als andere, vielleicht sogar auch andere Philosophen, nicht nur andere Historiker oder Wissenschaftshistoriker, es anders machen würden. Und deswegen möchte ich einige Fähnchen stecken, die deutlich machen, was ist meine Verfahrensweise, ein Stück weit auch ausweisen, wo das hingehört und herkommt, sodass Sie eine grobe Idee haben, auf was Sie sich einlassen, und auch begrenzen können, was ich hier vorstelle, und es relativieren. Man könnte es auch anders machen, wobei ich denke, dass es gute Gründe gibt, es so zu machen, wie ich es hier vorschlagen möchte. Und diese Perspektiven passen auch in aktuelle Diskussionen über die Geschichte des Konzepts Leben, die in der Tat recht intensiv geführt werden. Also das Thema Genese, also Entstehung der Biowissenschaften, Formierung und Umbau der modernen Disziplinenlandschaft unter dem Druck der Frage nach dem Leben ist ein im Moment heiß diskutiertes Thema in der Forschung. Ich nütze als Leitfaden für meine, für diese Fähnchen, was wird hier eigentlich stattfinden im nächsten Semester, weiterhin die Titelformulierung. Ich habe schon jetzt über das Stichwort Geschichte des Begriffs mit Betonung auf Begriff was gesagt. Man könnte die nächste Frage stellen, inwiefern ist es denn angebracht zu sagen, dass der Lebensbegriff schillert? Wie ich das im Titel der Vorlesung ja sage. Schillern heißt ja, er schwankt in sich, er changiert, er ist nicht eindeutig. Das ist damit eine These, die in der Überschrift der Vorlesung drinsteckt. Um das zu erläutern, was genau meine ich damit, dass der Lebensbegriff schillert, möchte ich Ihnen einige Beispiele nennen. Es sind Beispiele aus heute greifbaren Situationen. Also Beispiele für diese These: Im Lebensbegriff ist eingebaut ein, oder im Lebensbegriff steckt etwas Schillerndes. Ich denke, man kann das an der eigenen Erfahrung und auch an brüchigen Zusammenhängen, die wir alle kennen, zeigen. Nehmen wir das Beispiel, jemand ist schwer nierenkrank. Sein Leben ist in Gefahr, sagen wir dann, denn die Niere droht, ihren Dienst zu versagen. Das Gewebe stirbt ab, der ganze Körper des Kranken ist in der Gefahr, pharmakologisch gesprochen, zu vergiften oder sich zu vergiften, vergiftet zu werden. Der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr. Medizinisch geboten kann in einer solchen Situation die Transplantation eines Organs erscheinen. Was man dafür brauchen würde, ist eine gesunde Niere aus einem fremden Körper. So etwas ist im heutigen Medizinsystem zu haben. Man kann einem toten Menschen, nämlich einem hirntoten Patienten, eine Niere entnehmen. Der Mensch gilt als Leiche, insofern als nicht mehr lebend. Aber das explantierte Organ ist eine lebende Niere, die man transplantieren kann. Und im Falle einer gelungenen Operation verlängert sich das gefährdete Leben des nierenkranken Patienten. Berichte von Empfängern eines solchen Stückes für ihren Körper erzählen von merkwürdigen Erfahrungen mit diesem zugleich fremden und eigenen Leben. Wessen Lebendigkeit ist es, mit der das Weiterleben da eingesetzt hat für den Kranken? Sind es nicht auf irgendeine Weise zwei Leben, die man da nun in seinem einen einzigen Körper vereint? Oder hat man gar nicht doch irgendwie etwas Totes in sich, denn schließlich ist es ja die Niere eines Gestorbenen. Das Selbstverständlichste der Welt, die eigene Lebendigkeitsgewissheit, scheint in einer solchen Situation durcheinandergebracht. Man könnte fragen, sind das nur Gefühle? Ich denke, in den zwiespältigen Wahrnehmungen rund etwa um eine solche Transplantation einer lebenden Niere aus einem Toten zur Rettung des Lebens von jemand anders. In solchen zwiespältigen Wahrnehmungen steckt tatsächlich ein Stück innerer Widersprüchlichkeit des Redens und der Konstrukte des Medizinsystems, mit denen da gearbeitet wird. Wir sind mit der Frage nach dem Leben der Niere oder des Spendenempfängers mitten in einer theoretischen Debatte. In der Debatte nämlich, ob die spezifische Unterscheidung von unbelebtem und Leben und weiter auch die Einzigartigkeit des individuellen Lebens einen objektiven, stofflichen Grund hat. Ob es also sozusagen in der Substanz dieses Organs steckt, was wir da Leben nennen. Ob es eine bestimmte Organisationsform der Materie ist oder ob es irgendwie Kraft, Geist oder irgendetwas anderes, schwerer Greifbares ist, das das Leben dieses Organs ausmacht. Oder ist es vielleicht bloß eine subjektive Zuschreibung, die wir vornehmen, eine willkürliche Projektion, dass man im Prinzip Beliebiges als Leben oder lebendig bezeichnen könnte, Fragezeichen. Sie werden unterschiedliche Lagerbildungen finden, wenn diese Frage genauer diskutiert wird. Man wird im Lager derer, die sagen, Leben ist etwas Stoffliches, das hat irgendwas mit der Materie zu tun, das steckt letztlich irgendwo tief drin in dieser Substanz, aus der die Niere besteht. In diesem Lager werden Sie einen Großteil der Naturwissenschaftler finden. Im anderen Lager, da wo vielleicht eher subjektive Konzepte, Zuschnitte, vielleicht auch Modelle als Grund für die Bezeichnung als lebendig, Leben oder mein Leben genannt werden, da wird man eher die Sozialwissenschaftler, die Geisteswissenschaftler, die Ethnologen finden, die also das Leben sozusagen nicht in der Materie selbst, sondern in den Umgangsweisen mit dem Objekt, um das es geht, ansiedeln. Also, hier changiert der Begriff und man kann nur jeweils relativ auf eine bestimmte Perspektive zu irgendwelchen wahrheitsfähigen oder klaren Aussagen kommen. Ein zweites Beispiel. Biologen können in der Petrischale sogenannte Zelllinien kultivieren. Diese teilen sich identisch weiter und sind für die verschiedensten experimentellen und pharmazeutischen Zwecke verwendbar. Lebendes Zellmaterial ist hier zuverlässig nachwachsend verfügbar. Inzwischen ist das eine biotechnische Normalität, solche Zelllinien zu hantieren. Handelt es sich um befruchtete menschliche Keimzellen, um humanes embryonales Zellgewebe, sogenannte Stammzelllinien, entsteht hierbei aber ein neues ethisches Problem. Jetzt ist mit der Zelllinie zugleich, auch das ist ein Fachausdruck, nämlich ein rechtlicher Fachausdruck, es ist mit der Zelllinie zugleich werdendes menschliches Leben entstanden. Aus jeder Zellteilung könnte theoretisch ein heranwachsender, lebensfähiger menschlicher Embryo gewonnen werden und also ein geburtsfähiger, geborener, lebender Mensch. Man könnte aber auch das Laborprodukt humane Stammzelle einfach weggießen. Gegner solcher Verfahren, also Gegner dieses Weggießens, sprechen von Tötung, nennen dieses Weggießen Tötung, wie sie auch bei der Abtreibung einer Ansicht überhaupt nicht an die Epoche der Medizin oder gar der Zellchemie gebundenen Praktik von Tötung oder gar von Mord an ungeborenen Menschen sprechen. Die Kirchen, die höchsten Gerichte, Ethiker der verschiedensten philosophischen Schulen diskutieren über den Lebensbeginn, genau an dieser Frontlinie. Ist das schon menschliches Leben oder ist das halt eine Zelllinie, die man auch weggießen kann? Man spricht von Grauzonen des Handelns und meint damit, dass man die Eindeutigkeit dieses Lebensbeginns schwer herstellen kann. Auf theoretischer Ebene stellen wir fest, dass das Leben nicht nur in deskriptiver Hinsicht, wie im ersten Beispiel, sondern offenbar auch in normativer Hinsicht eine bedeutsame Größe ist und in dieser normativen Hinsicht, also in der Frage, dürfen wir etwas mit dem Leben machen oder dürfen wir es nicht, keineswegs, erneut, keineswegs eindeutig umrissen ist. Es gibt jede Menge Abgrenzungsprobleme, Abgrenzungen Richtung anderer Mensch. Ist zum Beispiel dieser Embryo ein Stück seiner Mutter oder ist das was Selbstständiges? Abgrenzungsprobleme Richtung nichtmenschliches Leben. Ab wann ist das sozusagen wirklich menschenförmig? Sie kennen auch Diskussionen über Chimärenbildung. Also es gibt Labortechniken, mit denen man auch artübergreifend solche frühen Stadien von Keimzellen miteinander vermischen kann und dergleichen. Und es gibt auch Abgrenzungen zum potenziellen Leben. Das ist eine besonders interessante Kategorie, mit der in der Ethikdebatte auch hantiert wird. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist ein biologisches Objekt, irgendeine Zellmenge, potenzielles Leben aus Sicht beispielsweise der theologischen Dogmatik. Also Leben, das nicht selber schon eins ist, aber bald eins werden wird, mögliches Leben. Sie sehen, auch hier ist jede Menge Unklarheit in den Ausdruck Leben, naja, eingebaut kann man nicht sagen. Es steckt eine Unklarheit darin, die nicht ohne weiteres und vor allem nicht ohne Streit beseitigt werden kann. Ein drittes, weniger labortechnisches Beispiel. Im Großmaßstab gibt es, auch diese Redeweise kennen wir, ein Leben der Menschheit. Wir müssen um das physische Leben und Überleben der Menschheit insgesamt unter Umständen bangen. Das ist uns heute besonders bewusst angesichts von globalen Bedrohungen langfristiger Art. Klimakatastrophe etwa. Da gibt es Szenarien wie neue Eiszeit oder allmähliche Verstrahlung aller Lebewesen oder andere Formen des Umkippens der Biosphäre. Und dann wäre nicht nur das Leben von Individuen, sondern das Leben der ganzen Menschheit oder vielleicht Leben überhaupt, also alle Formen von organischem Leben in Gefahr. Es gibt andere Szenarien, die stammen eher aus der Astrophysik. Etwa die Idee, dass irgendwann das Explodieren und Verglühen der Sonne ansteht. Das ist noch eine Weile hin. Vorausgesagt werden da etwa 4,5 Millionen oder vielleicht auch Milliarden Jahre. Ich kenne mich da nicht so ganz genau aus. Milliarden, okay. Also wir selbst werden es nicht mehr erleben. Aber Die Zahl spielt keine Rolle. Interessant ist die Tatsache an sich. Es gibt diese Prognostik und diese Voraussage läuft hinaus auf einen Tod aller und das Ende eines Lebens aller.
Auf der Erde.
Auf der Erde, in der Galaxis. Ich weiß nicht ganz genau, wer da alles dann noch, was für Gestirne noch mit betroffen sein werden in solchen Szenarien. Bei Szenarien diesen Typs, soweit ich mich da auskenne, läuft die Voraussage übrigens nicht unbedingt auf so eine Big Bang-Idee hinaus, dass das sozusagen in einer Sekunde oder so passiert, sondern auf eine doch auch irgendwie prozesshafte Idee von Katastrophe. Das heißt, auf gemessen in unserer Wahrnehmungsgeschwindigkeit dann doch allmähliche Veränderungen. Also auch da irgendwie Ansteigen der Temperatur, Ansteigen der Radioaktivität und dergleichen. Das heißt, es gibt da nicht einen plötzlichen gewaltsamen Tod aller auf dem Erdball lebenden menschlichen Individuen in ein und derselben Sekunde, sondern es sind allmähliche Veränderungen, die sich vor allem im Nachlassen der Fortpflanzung, in der Reduktion der Lebensdauer und dergleichen ausprägen. Das ist nicht ganz trivial, denn in solchen Katastrophenszenarien, in denen wir vom Ende des Lebens der Menschheit sprechen, ist interessant, es muss nicht unbedingt dramatisch gestorben werden, wenn die Menschheit verschwindet. Es ist vielmehr ein Zeitlupenphänomen, letztlich ein statistisches Phänomen, das wir so beschreiben. Die Fortexistenz der Menschheit ist ein statistisches Phänomen und auch dieser Gedanke des Sterbens der Menschheit. Es besagt, dass irgendwann einmal das Leben der Menschheit im Ganzen geschwunden sein wird. Und das bedeutet, im Modus des ganz normalen Geborenwerdens und Sterbens schrumpft eine Gesamtpopulation unter einen Schwellenwert. Dann sprechen wir vom Tod des Lebens, des menschlichen Lebens oder vom Tod oder vom Verschwinden der Spezies Mensch. Worauf ich hinaus will, ist, der Begriff Leben wird hier noch einmal in einem anderen Sinne verwandt. Er wird auf ganze Populationen angewendet und auf Prozesse des Entstehens und Vergehens, die abstrakter sind als einfach Geburt und Tod. Ja? Es geht da um statistische Großphänomene, während Leute geboren werden und sterben. Auch hier ist der Begriff Leben mehrdeutig und gleichsam in sich selbst verschachtelt. Individuelle physische Sterblichkeit und kollektives physisches Weiterleben, die Idee einer in der Generationenfolge doch irgendwie unsterblichen oder immer weiter fortlebenden Gattung auf der einen Seite und diese individuellen Leben, aus denen dieses Gattungsleben besteht, auf der anderen Seite, gehen gedanklich nicht ohne weiteres zusammen. Also wir haben da zwei Lebensbegriffe, die irgendwie ineinander spuken. Es ergibt sich hier also eine, sagen wir mal, logische Kollisionszone, wenn wir das individuelle Leben versuchen, ins Verhältnis zum Leben aller zu setzen. Jedes individuelle Leben, könnte man sagen, ist einzigartig. Es ist subjektiv, jemeinig und sozial unverwechselbar. Ein Befund, den die Populationsgenetik im Übrigen mit ihren naturwissenschaftlichen mathematischen Werkzeugen unlängst neu bestätigt hat. Es gibt nicht zwei Individuen mit demselben Satz von Erbanlagen. Minimale Unterschiede findet man selbst bei Zwillingen. Wir sind also alle radikal unwahrscheinlich, könnte man sagen. Wir sind alle Einzelstücke und auch unser Leben ist in diesem Sinne individuelles Leben. Trotzdem reden wir genauso selbstverständlich vom Leben aller, vom Leben der Menschheit etc. Und hier in dieser Redeweise erscheint das Leben als eine Art stoffliche Allgemeingröße, die nur durch uns hindurchfließt, deren Teil wir höchstens sind, deren kleine Welle im großen Strom wir sind, um eine Metapher zu verwenden. Dieses allgemeine Leben korrespondiert auch, da sind wir wieder beim ersten Beispiel, dem Leben, von dem wir uns vorstellen, dass es übertragbar sein könnte. Also diese Praktik, an die wir ja gewöhnt sind. Man kann Organe oder Gewebe oder Blut übertragen und in diesem Sinne auch Leben weitergeben. Es also sozusagen als eine Art zirkulationsfähige, ja, stoffliche Angelegenheit betrachten, die alle Menschen, vielleicht sogar alle Lebewesen irgendwie verbindet. Alle Lebewesen, da könnte man natürlich auch an die Ernährung denken, die irgendwie, der Metabolismus, also der Stoffwechsel, ist ein altes Bild dafür, eine Metapher, die irgendwie ja darin besteht, diese Ernährung, dass wir uns Formen von Leben einverleiben, anverwandeln und unser eigenes Leben damit stärken. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Bilder vielleicht sogar, die wir in diese Rede vom Leben hineinschieben. Das passt gefühlt so ganz gut zusammen, aber wenn wir versuchen, das begrifflich auseinanderzunehmen, ist es gar nicht klar, wie sich diese verschiedenen Facetten des Lebensbegriffs zueinander verhalten. Ein letztes Beispiel, nochmal bezogen auf diese Frage nach der Individualität des Lebens und Unverwechselbarkeit. Wie individuell könnte man sagen, und das ist ein altes Menschheitsthema, das zu bestaunen, wie individuell ist, man hat es nicht immer Leben genannt, man hat es einfach auch Person genannt, aber wie individuell ist, sagen wir heute, das Leben, wenn man das Feld der Fortpflanzung betrachtet. Wir sehen, die biologische Zweigeschlechtlichkeit derjenigen Gruppe von Lebewesen, zu denen der Mensch gehört, und wir sind ganz selbstverständlich daran gewöhnt, dass dem so ist. Gleichwohl ist ja gerade die zweigeschlechtliche Fortpflanzung ein interessantes, biologisch gesehen interessantes Phänomen, sofern hier doch so etwas wie eine übergängige Individualität im Spiel ist. Jedenfalls könnte man sich fragen, ob etwas weitergegeben wird, wenn Kinder entstehen, ob etwas von den Eltern weitergegeben wird, und zwar eben von der individuellen Gestalt der Eltern. Das ist ein uraltes Thema, wie gesagt, und wurde lange nicht im Vokabular des Lebens diskutiert. Es gibt Mythen, die das gleiche Blut oder die Stimme, eine Erbschaftsmetapher an dieser Stelle einsetzen. Ein quasi leibliches Weiterleben der Eltern in ihren Kindern bebildern. Heute reden wir weniger über Erbe oder Auftrag oder auch Wiederkehr des Vaters oder der Mutter im Kind, sondern wir sind an genetische Modelle gewöhnt. Wir gehen davon aus, dass Erbanlagen das sind, die das vermitteln. Wir haben aber auch die Vorstellung, dass da ein Stück Individualität oder zwei Individualitäten in irgendeiner Weise auch mitprägen, wie das neue Individuum, das Kind, wird. Ich drücke das ganz bewusst jetzt sehr untechnisch aus, also sehr unwissenschaftlich, um Sie ein Stück weit auch nochmal staunen zu machen vor diesem Widerspruch oder vor dieser Eigentümlichkeit, die wir auch ganz normal so in unsere Vorstellung, was der Lebensbegriff alles mitmeint, einbauen. Und auch nicht nur ganz normal im Alltag, sondern genauso eben in der Wissenschaft. Man diskutiert heute vor diesem Hintergrund sehr besorgt und aufgeregt die neue Idee, man könne mittels der Technik des Klonens tatsächlich zwei physisch völlig identische Menschen produzieren. Hier wiederum stoßen wir auf die Vorstellung, dass es ein Skandal wäre, das Leben nicht diese Einzigartigkeit oder Individualität hat, jedenfalls menschliches Leben, die es bisher zu haben scheint. Also es ist eine skandalöse Vorstellung, die Idee, man könne so lauter identische Individuen schaffen, weil dieses Ausmaß an Identität verträgt unsere Idee von Fortpflanzung und von Entstehung neuer Menschen nicht. Also dieses Ausmaß von Identität, das doch nur individuell bisher denkbaren und auch ertragbar gedachten. Ich will es mit dem Spiel der Beispiele nicht zu weit treiben. Ich versichere Ihnen aber, dass wir in all dem, was ich eben jetzt genannt habe, ich habe bewusst Beispiele aus dem wissenschaftsnahen Bereich gewählt, dass wir bei diesen Widersprüchen, auf die wir da stoßen, es nicht sozusagen bloß mit Alltagsdummheit zu tun haben. Es liegt nicht an uns, dass diese inneren Widersprüche im Lebenskonzept drinstecken. Die Begriffswelt der Wissenschaften ist auch nicht in der Lage, die Probleme, die ich jetzt in den Beispielen anskizziert habe, mit eigenen Mitteln glatt zu ziehen. Also die Widersprüche zwischen dem Individuellen und dem Nicht-Individuellen, zwischen dem Einzelleben und der Population, zwischen der toten Niere oder der lebendigen Niere aus dem Toten, dem Tod des Toten, der trotzdem eine lebendige Niere hat, und dem transferierten, fremden Leben, das dann doch eigenes Leben wird, etc., das lässt sich mit wissenschaftlicher Terminologie der beteiligten Disziplinen nicht hundertprozentig klären, diese Widersprüchlichkeit, sondern auch die beteiligten Disziplinen leben ein Stück weit mit den Widersprüchen. Das heißt, was hier verwirrend wirkt und die Rede vom Leben bei näherem Nachdenken unklar macht, ist wichtig, es ist etwas Grundsätzliches, es ist etwas, was in den Wissenschaften, ihren Modellen, Logiken und Redeweisen so nicht aufgelöst oder mitgedacht und mitreflektiert werden kann. Wir beobachten vielmehr, dass gerade was diese Redeweisen, die Umgangsweisen mit dem Lebenskonzept angeht, wir zunehmend in der Vielfalt der modernen Disziplinen sozusagen unverbundene Sprachinseln haben. Der Biologe weiß halt, was er als Biologe meint, wenn er über einen ganz bestimmten Sachverhalt redet und da Leben sagt. Der sagt dann aber, das ist jetzt halt die biologische Art davon zu reden, das gilt nur für hier, andere reden möglicherweise anders, muss ich mich aber nicht mit befassen, das machen die anderen Disziplinen auch. Das heißt, wir haben eine fragmentierte Situation, was den Umgang mit der Bedeutung des Lebenskonzepts angeht. Und diese unverbundenen Sprachinseln werden von keiner Wissenschaft aufeinander bezogen. Von keiner stimmt nicht ganz, weil wir in der Philosophie und natürlich auch Wissenschaftstheoretiker, die sich mit Spezialfragen an den Grenzen von Disziplinen beschäftigen, uns natürlich schon damit beschäftigen. Wenn insbesondere Naturwissenschaften über das Leben reden, haben wir im Prinzip Diskurse vor uns, die so etwas wie eine professionelle Zuständigkeit für letzte Definitionen beanspruchen können. Das sehen Sie auch in Diskussionen. Ich habe kurz die Frage nach dem Lebensbeginn erwähnt, die ja auch nicht nur ethisch, sondern auch rechtlich mehrfach diskutiert worden ist. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat dazu Urteile gefällt und so weiter. Wenn da letztlich Klärung gefragt ist, dann werden Naturwissenschaftler hinzugezogen. Sie gelten also, wenn man so will, als die Disziplinen, die naturwissenschaftlichen, die Medizin, die Biologie, die Biochemie, die am ehesten die Definitionshoheit über sozusagen den harten Lebensbegriff zugesprochen bekommen sollten. Aber auch wenn wir uns diese Disziplinen im Speziellen anschauen, gilt das, was ich eben von den Sprachinseln gesagt habe. Hierzu nur ganz knapp drei Perspektiven. Wenn Sie im Feld beispielsweise der Biologie genauer hinschauen, dann stellen Sie fest, dass im Inneren der Biologie auch wieder unvereinbare Bereiche existieren. Sie haben die Biologie und Biochemie der Zelle beispielsweise, Sie haben die Physiologie des ganzen Organismus und Sie haben so etwas wie Evolutionsbiologie, eine beinahe historische Wissenschaft. Damit haben Sie drei Ebenen, mal mindestens, und auch arbeitsteilige Subdisziplinen in einem Fach. Und wenn man genau hinsehen würde und die Sprachverwendung in puncto Leben genauer kartieren, dann würde man feststellen, die Forscher selbst dieser biologischen Subdisziplin arbeiten mit verschiedenen Verwendungen des Lebensbegriffs. Für den Physiologen beispielsweise ist es der Stoffwechsel, ein bestimmtes Austauschgleichgewicht des Organismus mit seiner Umwelt, welcher das Leben dieses Organismus ausmacht. Für den Biochemiker ist das gar nicht die Größenordnung, die er betrachtet. Er betrachtet Reaktionen auf der Ebene von komplexen Molekülen. Für ihn verbaut das Leben vier Elemente, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, zum Beispiel zu typischen Eiweißgruppen, die auf Zellebene in so etwas wie Kommunikationsprozesse, könnte man sagen, oder auch, es gibt das Bild von der Zelle als Fabrik, also ein Stück weit auch Produktionsprozesse eingebunden sind. Aus dieser Optik des Biochemikers ähnelt das Leben nicht einem Austauschgleichgewicht eines Organismus mit seiner Umwelt, sondern eher einem halb informationstechnischen, halb fabrikartigen Sachverhalt. Und nehmen wir diesen Populationsforscher, also den, der auf die Evolution im Ganzen blickt, auf die Eigenschaften und Entwicklungen von Arten, für diesen Populationsforscher ist das Leben das statistische Steigen oder auch Sinken von Vermehrungsraten und das Überleben von Exemplaren einer Art. In der Evolutionstheorie ist das Leben etwas, das irgendwann seinen evolutionären Anfang hatte, sich seither entwickelt. Ob ziellos oder mit Ziel ist in der Diskussion, aber es ist etwas, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorlesung über Todestheorien vor einigen Semestern haben das noch im Ohr. Es ist etwas, was ohne das Konzept Tod auskommen kann. Eine Art muss von der Art her, wie sie von ihrer Definition her, nicht unbedingt sterben. Sie kann untergehen, sie kann aussterben, aber sie muss es nicht. Also sie muss jedenfalls nicht auf eine Weise sterben, wie Individuen sterben. Wie der Physiologe sagen würde, Leben altert und stirbt. Und wie vielleicht auch der Biochemiker sagen würde, Zellen und Zellprozesse ermüden oder verändern sich im Laufe der Zeit. Also, ganz unterschiedliche Bestimmungen und Optiken selbst innerhalb einer Disziplin. Und das könnte man auch, wenn man dann guckt, wie diese Biologen mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen arbeiten oder reden können, könnte man das noch verlängern. Betrachten wir, mit welchen Experten aus anderen Disziplinen der Biochemiker reden kann, so werden wir feststellen, dass er sich wahrscheinlich am besten mit einem anderen Chemiker verständigen kann. Nehmen wir mal an, einem Petrochemiker, einem Experten für Erdöl. Besser jedenfalls als möglicherweise mit einem Mediziner. Der Physiologe mag mit einem Mediziner gut reden können, vielleicht aber auch mit einem Psychologen, der sich auch mit dem Verhältnis des Individuums zu einer Umwelt, zu der es irgendwie in einem gleichgewichtsartigen Verhältnis stehen muss, beschäftigt. Und der Evolutionsbiologe, der könnte vermutlich ohne große Übersetzungsschwierigkeiten mit einem Soziologen zusammenarbeiten. Das würde ihm vielleicht leichter fallen, als mit dem Biochemiker aus der eigenen Disziplin zu reden. In der Soziologie gibt es ja bekanntlich ebenfalls Statistik, die sich auf Populationen bezieht. Das sind dann Gesellschaften in soziologischem Sprachgebrauch. Also, recht kurios, wie auch die Ränder und die Strände dieser Sprachinseln verteilt sind. Das geht unter Umständen quer durch Disziplinen hindurch. Wenn, und das kommt häufig vor, in solchen Teilgebieten oder vielleicht auch in ganzen Disziplinen sich am Modellbau in puncto Leben etwas ändert, dann ist entsprechend schwer vorherzusagen und auch sehr spannend zu beobachten, was eigentlich dann mit den angrenzenden Disziplinen und ihren Modellen passiert. Inwieweit wissenschaftliche Neuerungen, Veränderungen von Sichtweisen in Teildisziplinen Auswirkungen haben auf die Redeweise vom Gegenstand gleichen Namens in Nachbarteildisziplinen oder gar in Nachbarwissenschaften. Ich deute das nur an. Das ist ja keine sozusagen statische Landschaft, das Reden über Leben und die Widersprüche, die da sozusagen permanent wie Bälle in der Luft gehalten werden, sondern die beteiligten Disziplinen forschen und verändern sich ja permanent. Auch das ist eine interessante Perspektive für uns. Was passiert, wenn sich, sagen wir, in der naturwissenschaftlichen Hemisphäre was ganz Entscheidendes möglicherweise sogar in Sachen Leben verändert, auf der sozialwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Flanke des Redens über Leben oder auch umgekehrt. Auch hier kann es sein, dass Effekte überspringen, dass sich Fachsprachen gegenseitig beeindrucken und damit auch etwas auslösen in der Nachbarfachsprache. Es kann aber auch sein, dass die Redeweisen sich verändern irgendwo in der einen Disziplin und in der anderen verändert sich nichts. Und anachronistische und gleichzeitige Verständnisse, die unterschiedlich alt sind, unterschiedliche Kontexte haben, bestehen nebeneinander her. Ich nenne einen Fachausdruck, der hin und wieder mal fallen wird in der Vorlesung, für große Umbrüche in der Rede, in den Diskursen der Disziplinen. Dann, wenn also Modelle sich gravierend ändern und das auch Ansteckungseffekte hat, sozusagen dominosteinartig über die Grenzen von Einzeldisziplinen hinweg, man spricht in einem solchen Fall von Paradigmenwechseln. Das bedeutet, die Grundvorstellung, das Grundmodell einer Disziplin oder einer Gruppe von Disziplinen verändert sich radikal. Solche Paradigmenwechsel sind Traditionsbrüche, könnte man sagen. Und sie können unter Umständen den Charakter einer regelrechtlichen wissenschaftlichen Revolution annehmen. Der Ausdruck wissenschaftliche Revolution und die Rede vom Paradigmenwechsel stammt von einem Wissenschaftshistoriker namens Thomas Kuhn. Und er bringt als Beispiel unter anderem den Wandel der klassischen Physik durch die Relativitätstheorie Albert Einsteins. Das ist ein Paradigmenwechsel, der revolutionären Charakter hat. Die Frage, ob es überhaupt nur noch eine Physik geben kann, steht mit der relativistischen Physik im Raum und ist heftig diskutiert worden seinerzeit. Sie wurde auf interessante Weise beantwortet, nämlich so die Physik einfach zwei zu teilen und zu sagen, es gibt eben zwei Physiken und es gibt trotzdem eine gemeinsame Disziplin, die wir weiter Physik nennen. Im Zusammenhang mit dem Lebensbegriff werden wir auch auf solche Paradigmenwechsel stoßen. Ich nenne jetzt nur ein paar Namen, die Ihnen noch nicht sagen können. Wir stoßen darauf dann noch unterwegs. Man könnte etwa die Zelltheorie, die ausgeprägt wurde von zwei Theoretikern, die Schwann und Schleiden heißen, wir werden dazu mehr erfahren, als eine solche wissenschaftliche Revolution oder jedenfalls als einen Paradigmenwechsel bezeichnen. Oder auch die Evolutionstheorie, also die Abstammungslehre von Wallace und Darwin. Das ist Ihnen vertraut, wir hatten unlängst das Darwin-Jahr, da wurde dieser Einschnitt ja auch regelrecht gefeiert und gewürdigt als eine ganz wichtige Station der Moderne. Ein weiterer Paradigmenwechsel ist sicherlich auch der Schritt der Biologie in die Genetik hinein, der eng verbunden ist mit den Thesen von Mendel zur Vererbung. Wie gesagt, wir kommen auf all das, ich nenne das nur so als kleine Beispiele. Ich fasse noch einmal zusammen. Nicht nur unsere alltagsweltlichen Vorstellungen, die wir so bei uns führen, wenn wir Leben sagen, sind vermutlich ungeklärt, weil wir das Wort relativ selbstverständlich verwenden und da nicht irgendwie nach Definitionen suchen oder dergleichen, sondern auch die wissenschaftlichen Verwendungsweisen des Ausdrucks Leben sind, wie ich es genannt habe, schillernd. Sie bergen in sich eigentümliche Widersprüche. Wenn wir uns das genauer anschauen, sind es vielleicht mehrere Lebensbegriffe, unklar definierte Lebensbegriffe, ineinander fließende Verständnisse von Leben und eine Vielfalt von Modellen, die die hier im Spiel sind, wenn es denn überhaupt Modelle sind, wenn es nicht doch auch mitgeschleppte, unreflektierte, eher bildartige, vage Assoziationen sind, die auch in den präzisen Disziplinen im Spiel bleiben, wenn jemand Leben sagt. Die biologischen Konzepte von Leben schillern nicht weniger als etwa die psychologische oder die medizinische Rede von Leben oder die in den Sozialwissenschaften oder in den Geisteswissenschaften. Leben ist auf diese Weise ein äußerst verflochtenes, bestimmungsreiches und auch bestimmungsoffenes Konzept. Und als dieses in sich schillernde Gefüge von Redeweisen ist die Rede vom Leben auch besonders anfällig für das, was man mit Kuhn Paradigmenwechsel nennen könnte. Das heißt, Wissensbrüche sind hier leicht möglich. Man könnte jetzt überspitzt sagen, fallen vielleicht sogar gar nicht so auf. Wenn das ohnehin ein mehrdeutiges Konzept ist, kann man ihm auch leicht etwas unterschieben, ohne dass irgendein ganz präziser Sprachgebrauch ins Wanken zu kommen scheint. Wir werden also viel Veränderung auch finden in diesem Gefüge der vielen Redeweisen vom Leben. Die Reflexionswissenschaft Philosophie kann diese Lage, diese vielfältigen Redeweisen nicht glätten. Das ist etwas, was mir auch wichtig ist, gleich zu Anfang der Vorlesung zu sagen. Es ist nicht mein Ziel, die Vielfalt dieser Redeweisen vom Leben zu besichtigen, die Geschichte zu entfalten, um am Ende dann alle Probleme zu lösen. Also sozusagen eine endgültige Lebensdefinition anzubieten. Das ist nicht Ziel der Sache. Das geht erstens gar nicht, denke ich. Es ist aber auch nicht der Witz der philosophischen Perspektive, um die es uns geht. Endgültige Antworten oder Einheitsprogramme oder Sprachbereinigungsprogramme sind nicht das vordringliche Ziel der philosophischen Arbeit an Begriffen, sondern das Medium der Philosophie ist es, Probleme genauer in den Blick zu bekommen. Das heißt, zunächst mal diese Probleme zu identifizieren und zu präzisieren, wie die problematische Lage oder die vielfältige Lage, die in sich vielleicht widerspruchsträchtige Lage, eigentlich genau beschaffen ist. Das ist also das Ziel der Vorlesung, in Bild gesprochen, nicht endgültige Antworten, sondern so etwas wie eine möglichst granulare Landkarte der Problemlandschaft, die wir vor uns haben, ist der Anspruch, den wir haben, wenn wir auf die Geschichte dieses Lebensbegriffs zugehen. Es legt sich nahe, hier eine kleine Philosophiedefinition anzuschließen, wenn wir sagen, Probleme sind das Medium der Philosophie. Man könnte sagen, im Reich der Probleme, für die es keine anderweitigen Werkzeuge gibt, also im Reich der Probleme, mit denen Wissenschaften nicht sozusagen mit Bordmitteln selbst zurechtkommen, im Reich dieser Probleme liefert die Philosophie Beschreibungen, hinterfragt, sie vervielfältigt die Zahl der möglichen Gesichtspunkte und sie vergrößert damit den Spielraum des Möglichen. Sie liefert ein granulareres Bild, so hatte ich das eben genannt. Wenn man das als die Aufgabe der Philosophie identifiziert, dann heißt das, sie arbeitet, also Spielraum des Möglichen vergrößern, sie arbeitet stets gegenwartsbezogen und vergangenheitsbezogen zugleich. Auch das ist eigentlich mitgesagt in der Beschreibung dessen, was wir in der Vorlesung eigentlich machen wollen. Wir betrachten uns das Gewordensein des Lebenskonzepts mit seinen Verästelungen. Wir betrachten es aber natürlich von heute aus und wir betrachten es auch im Blick auf die heute in die Lebensfrage verpackten, in ihr vielleicht sogar versteckten Probleme. Das heißt, wir arbeiten zugleich im Medium der Geschichte wie auch im Medium der Gegenwart, wenn wir hier etwas genauer bestimmt kriegen und Aha-Effekte haben im Blick auf diese Geschichte. Man könnte das jetzt philosophisch fachausdrucksförmiger so beschreiben, diese Doppelstrategie, Geschichte und Gegenwart zugleich zu bearbeiten. Philosophie ist einerseits Phänomenologie, sie ist Analyse der Aktualität, sie geht ins verwickelte Heute, in das, was heute unklar ist, und sie ist andererseits historische Kritik. Sofern sie zurückfragt, wie etwas, das heute wirklich ist, wirklich geworden ist. Während sie das tut, bemüht sie sich außerdem, das wäre fast eine dritte Aufgabe, das ist das, was ich heute zum Beispiel tue, um eine permanente Klärung ihrer eigenen Werkzeuge. Also sie versucht, während sie das tut, auch immer möglichst klar zu deklarieren und mitzudenken, was tue ich eigentlich jetzt, wenn ich versuche, hier Probleme auseinanderzunehmen und in ihrem Gewordensein genauer, granularer zu sehen und vielleicht auch die Möglichkeit, mit ihnen umzugehen, dadurch vergrößere. Endgültige Antworten also sind aus philosophischer Sicht nicht das, was wir primär anstreben, und wenn anderswo endgültige Antworten oder endgültige Behauptungen postuliert werden, ist der philosophische Erstreflex zunächst mal davon auszugehen, dass es sich hier um dogmatische Behauptungen handelt, die so bestimmt irgendwo einen Haken haben. Anders gesagt, aus philosophischer Sicht, und jetzt komme ich nochmal zu einem Ausdruck, der im Titel dieser Vorlesung vorkommt und der Ihnen wahrscheinlich einigermaßen sperrig erscheint, Antworten führen aus philosophischer Sicht leicht ins Metaphysische. In das, was sozusagen einfach behauptet und hingesetzt wird. Und dieses Wort Metaphysik kommt auch im Titel der Vorlesung vor. Ich spreche von der Geschichte und Metaphysik des Lebensbegriffs, den wir uns ansehen wollen. Und damit meine ich, es sind die Formen des Sich-Abfindens mit endgültigen Erklärungen, mit Endgültigkeitsanmutungen in irgendwelchen Theorien, diese Haltung nicht weiter zu fragen, die wir uns auch mit ansehen, wenn wir die Geschichte des Lebensbegriffs angucken. Wir stoßen auf Dogmen, auf Postulate, auf Setzungen im Zusammenhang mit dem Lebenskonzept, die wir im Modus der philosophischen Neugier aufbohren und hinterfragen wollen. Also wir lassen dem Lebensbegriff erstens nicht, soweit wir können, nicht dieses Schillern durchgehen. Wir lassen ihm auf der anderen Seite aber auch keine Metaphysik durchgehen. Also bloße, postulathafte Setzungen, die zum Beispiel einfach unbegründet neben einer anderen Setzung stehen und dadurch für Brüche sorgen, die uns theoretisch nicht überzeugen. Solche Setzungen, da zieht sich jetzt mal die Philosophie an der eigenen Nase, solche Setzungen gibt es im Bereich des Redens über Leben jede Menge, etwa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Zeit um 1900 war eine Zeit der ungeheuren Emphase des Lebens. Dort wurde quer durch alle möglichen Fächer vom Leben geredet, hoffnungsvoll, aufgeregt, besorgt, mit allen möglichen Untertönen. Und es gab in dieser Zeit eine Modewelle, die hieß Lebensphilosophie. Es gab also um 1900 und dann noch einige Jahrzehnte lang sogenannte Lebensphilosophien, die mit ganz neuen Forderungen auf den Plan traten, Forderungen wie ins wirkliche Leben hinein muss die Theorie gehen, wir müssen konkreter werden, und werden wir uns auch genau anschauen. Es sind vitalistische Theorien der Lebenskraft, die hier mitspielen. Es sind Thesen, teils wilde Thesen zur Degeneration des Kulturlebens, die durch Eintauchen sozusagen in die Belange des Lebens endlich beendet werden müssen und so weiter. Also eine Theoriephase, in der man regelrecht von einer Bewegung sprechen könnte, die sich um den Lebensbegriff herum formierte. Diese Lebensphilosophien, das ist so eine Zone, wo wir sagen werden, wenn wir uns das genauer angucken, hier gibt es etwa jede Menge Metaphysik. Ja? Auch einfach sozusagen kompaktes Hinstellen von Thesen und zum Teil auch Weltanschauung im Zeichen des Lebens. Also hier ist die Problematik dann etwas anders gelagert als etwa bei wissenschaftlichen Disziplinen, die ihren Sprachgebrauch zwar radikal isolieren, aber eben sagen, dass sie ihn auch nur begrenzen auf ihr Gegenstandsfeld. Hier in dieser lebensphilosophischen Zone finden wir Theoretiker, die aus dem Leben eine Art Zauberformel machen für schlichtweg alles. Auch für den Alltag, auch für die Politik und so weiter und natürlich insbesondere für die Lebensführung. Auch das wollen wir uns ansehen und hier gehört die Vermeidung von Metaphysik zu unserem Programm, genau wie wir versuchen wollen, dem Lebensbegriff das Schillern vielleicht nicht auszutreiben, aber das Schillern doch, das im Lebensbegriff steckt, möglichst offen zu legen. Damit noch einige Stichworte, die Ihnen begegnen werden, und das führt jetzt in Theorie hinein, die ich hier nicht ausführlicher behandeln kann. Da markiere ich sozusagen nur Anknüpfungsstellen für diejenigen, die Lust haben, auch nochmal genauer nachzulesen, sei das jetzt oder irgendwann später mal, bezogen auf das Vorgehen, das ich hier wähle. Ich hatte zu meinem Ansatz schon einiges gesagt. Philosophie beginnt immer auch als kritische Inspektion und Analyse der Geschichte des Wissens. Sie ist nie unhistorisch. Sie interessiert sich aber auch immer für Gegenwart. Das heißt, es geht für sie um das Wissen, auf dem der Wirklichkeitswert der Dinge beruht. Ich hatte auch schon gesagt, wir kartieren. Also das Bild der Karte hatte ich verwendet. Wir schauen uns an, wie diese so scheinbar klare Sache namens Leben eigentlich Thema wurde, wie die Wissenschaften damit umgegangen sind und was das mit unserem Gegenwartsverständnis von Leben möglicherweise macht. Wir kartieren Aussagefelder, könnte man sagen. Und mit dem Wort Aussagefelder verwende ich jetzt einen Fachausdruck des französischen Wissenshistorikers Michel Foucault, von dem auch der Ausdruck stammt, den ich eben verwendet habe, nämlich der Ausdruck Diskurs. Diskurs im Französischen oder Diskurs als Übersetzung dieses Fachausdrucks, den Foucault geprägt hat. Diskurs meint die Aussageordnungen, die für Wissenschaften jeweils zu einer bestimmten Zeit in der Form, wie sie in einer bestimmten Zeit geordnet sind und arbeiten, prägend sind. Also die Redespielregeln einer wissenschaftlichen Disziplin. Das meint das Wort oder dieser Fachausdruck Diskurs. Wenn wir Diskurse untersuchen, suchen wir nicht jegliches Reden einer Epoche schlechthin auf und versuchen hier Ordnung zu erkennen, sondern wir betrachten die sozusagen das offizielle Reden von Wissenschaft. Auf dieses Feld werde ich diese Vorlesung weitgehend begrenzen. Also primär fragen wir nach dem verwissenschaftlichten Lebensbegriff und das heißt, wir lassen andere Redeweisen von Leben, die es natürlich gab, die es auch vor 1800 gab, weg. Also die Vokabel Leben gibt es auch im Altgriechischen. Es gibt mehrere Vokabeln für Leben, ganz identisch ist es nicht. Es gibt Wörter, die Leben, lebendig sein und dergleichen ausdrücken, beschreiben sollen, aber es sind keine wissenschaftsfähigen Ausdrücke. Das klammern wir aus. Also ich erzähle nicht, wie was in vielen verschiedenen Sprachen alles so Leben heißen kann oder was man damit gemeint hat. Ich rede auch nicht vom Erzählbegriff des Lebens, der auch sehr alt ist, aber eben kein wissenschaftlicher Begriff. Also, dass man sein Leben erzählen kann, was man erlebt hat im Laufe seines Lebens etc., ist eine alte Vorstellung und das ist auch eine alte Ausdrucksweise, wie man den Begriff Leben verwenden kann. Aber das ist sozusagen kein wissenschaftliches Thema, Lebensgeschichten. Was ich erlebt habe, ist nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Disziplin. Das heißt, der Diskurs des Lebens beginnt um 1800, das verwissenschaftliche Reden über das Leben beginnt um 1800, diesen Satz sozusagen mobilisiert die wissenschaftshistorische Idee von oder dieses Konzept von Diskursen als Ordnungen, die sich abheben vom Alltagsreden. Das ist also ein wichtiger Punkt. Damit haben Sie auch einen Fachausdruck, über den werden Sie im Studium noch an verschiedenen Stellen stoßen. Auf den werden Sie an verschiedenen Stellen stoßen. Und Sie haben eben auch gleichzeitig nochmal mittels dieses Ausdrucks die Begrenzung der Optik unserer Vorlesung auf den Punkt gebracht. Erzählbegriffe des Lebens, auch ethische Begriffe des Lebens, gut leben, schlecht leben oder dergleichen, sind nicht unser Thema. Und für diese gilt auch nicht, was ich eben gesagt habe, dass es sich um so ein junges Phänomen handelt. Über gut oder schlecht leben, also Leben als Verb, etwas, was wir tun, hat man auch schon sehr früh nachgedacht. Und das wäre Gegenstand einer anderen Vorlesung, das zu untersuchen. Ein weiteres Methodenstichwort ist die Idee, dass Diskurse, also das Reden über das, was in Wissenschaften Gegenstand ist und das Diskutieren über das, was aus wissenschaftlicher Sicht belastbare Wahrheiten sind, sich ändern im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte. Werden Sie sagen, das ist doch irgendwie klar. Klar ist das irgendwie klar, aber nicht ganz so klar ist, wenn Sie nochmal den Diskursbegriff nehmen, dass sich nicht einfach nur ändert, was man für wahr hält in einer Wissenschaft, sondern dass sich vor dem, was man für wahr hält oder nicht wahr hält, auch die Begrifflichkeit, mit der die Wissenschaft arbeitet, wenn sie übers Wahre oder Nichtwahre nachdenkt, ändert. Also es ist sozusagen ein Stück tiefer liegend, was sich mitändert an einer wissenschaftlichen Disziplin, wenn wir uns klar machen, dass auch Diskurse sich ändern. Nicht nur sich ändert, was man in einem Fach jetzt für die sozusagen fortschrittlichsten Stand der Forschung und für die wahrsten aller wahren Aussagen hält. Wissenschaften entwickeln nicht nur ihr Verständnis von Sachen weiter, sondern sie verändern den gesamten Raster, mit dem sie auf die Welt blicken. Und dieser Wandel ist deutlich schwieriger in den Blick zu nehmen als einfach nur die Veränderung von Thesen. Dieser Wandel ist aber der, der uns interessiert. Also der Wandel auf der Ebene von Diskursen. Und hierzu jetzt noch ein sehr sperriges, auch sehr philosophisch klingendes ein Fachausdruck, den Foucault ebenfalls geprägt hat. Wenn wir uns klar machen, dass sich ganze Diskurse wandeln, dass sich also die Codes von Wissenschaften wandeln, dann müssen wir zugeben, dass sich auch die Formen, in denen Wissenschaften sich auf Welt beziehen, also die Formen, in denen sie sozusagen Wirklichkeit abrufen, Wirklichkeit, die hinter den Begriffen ja doch dann immer auch stecken soll, mitändern. Ich hatte vorhin die Metapher der Brille verwendet. Wissenschaft oder überhaupt Denken, Sprache, wie auch immer, das hat etwas von einer Brille, mit der man auf die Welt blickt. Und es ist nicht einfach zu sagen, ob die Welt so da ist, immer gleich da ist und wir nur unterschiedliche Brillen auf sie richten, wenn wir Wandel wahrnehmen, oder ob tatsächlich mit der Brille auch alles, was wir überhaupt als Welt bezeichnen können, sich mitwandelt. Aus der Sicht, um die es mir geht und die mit dem Diskursbegriff verbunden ist, ist es so, dass Wissenschaft mit diesen sich wandelnden, wenn man so will, Formatierungen des Redens über Wahrheit auch die Formen, in denen sie Wirklichkeit organisiert, das heißt sich selbst Erfahrung von ihren Gegenständen verschafft, mitwandeln. Das ist eine noch schwindelerregendere Einsicht und die ist nicht ganz einfach sozusagen herzustellen. Wir werden auf die am Beispiel kommen und dann geht das leichter von der Hand, als das so abstrakt sich klarzumachen. Im Weltverhältnis steckt auch eine Veränderung der Welt selbst, zu denen wir meinen, ein Weltverhältnis zu haben, wenn wir sie betrachten. Das ist der Kern dieses Gedankens. Und dafür hat Foucault einen Ausdruck geprägt, der exotisch ist. Ich nenne ihn, Sie werden ihn vielleicht auch hin und wieder nochmal hören. Er heißt historisches A priori. Es gibt, wenn man so will, einen Wandel von Wirklichkeit, auf den das, nicht nur was wir für wahr halten, auch nicht nur das, was wir als wahr ansprechen, sondern auch das, was wir für erfahrbar erleben, aufruht. Es wandelt sich auch die Welt der Erfahrung mit der Geschichte. Und damit wandelt sich auch die Vorbedingungen von wissenschaftlichen Aussagen, die sozusagen stummer Natur sind, die praktischen Bedingungen von wissenschaftlichen Aussagen. Das, was man tut, um Wahrheit zum Beispiel empirisch abzusichern, was man im Labor tut, was man tut, wenn man testet, wenn man genau hinschaut oder dergleichen, wenn man Geräte einsetzt, um irgendwelche Thesen zu beweisen. Das alles wandelt sich mit. Das heißt, hinter den Diskursen steckt ein, den sich wandelnden Diskursen, steckt ein sich wandelndes Wirklichkeitsverständnis. Das historische A priori einer Zeit ist das A priori dieser Zeit und für eine andere Epoche müssen wir und sollten wir uns fragen, was da die historisch a priorischen Muster, die Wirklichkeitsmuster, auch bezogen auf die Erfahrbarkeit von Welt wohl gewesen sind. Wenn ich das so ausdrücke, merken Sie, dass es implizit in dem, was ich ganz am Anfang über den Lebensbegriff gesagt habe, auch schon drin steckte. Diese Anmutung, dass sich sehr viel ändert, wenn sich beispielsweise so ein neues Großkonzept, so ein neues Großwort, so ein Kollektiv-Singular einbürgert. Wenn um 1800 unter Bedingungen, die wir noch genauer uns anschauen werden, die Wissenschaft beginnt, so etwas wie das Leben zu ihrem Gegenstand zu machen, dann war dieses Leben nicht jahrtausende lang schon da und irgendwann hat die Wissenschaft es entdeckt, sondern es formt sich diese, ich sage jetzt mal, Entität, also diese Einheit, dieses eigentümliche Element, das wir meinen, wenn wir vom Leben reden oder wenn wir auf es zugreifen oder dergleichen, es formt sich diese auch erst heraus in dieser Zeit. Deswegen ist es so besonders spannend, den Wandel von Begriffsgebräuchen zu untersuchen, weil wir tatsächlich am Puls des Wandels von Wirklichkeiten sind. Und das betrifft auch unsere Situation heute natürlich. Also wenn ich gesagt habe, wir leben in einer Epoche, in der Lebenswissenschaften entstehen, dann ist dieser Wandel der wissenschaftlichen Redeordnungen nichts, was unsere Wirklichkeit komplett unangetastet lässt, sondern das verändert sie mit oder es zeigt an, dass sich auf der Ebene der Wirklichkeiten etwas ändert. Ich könnte einen letzten Ausdruck noch nennen, der etwas bildhafter ist und deswegen vielleicht auch versöhnt sozusagen mit der Schwierigkeit, die in dieser Vorstellung, dass alles mit sich wandelt, wenn sich Begriffe wandeln, verbunden ist. Foucault, dieser Autor, den ich schon genannt habe, spricht von seinen Verfahren oder von den Verfahren, die man anwenden soll und kann, wenn man sich das klar macht, diese Verfasstheit der Arbeit an Begriffen, auch mit einem, nicht nur mit dem Bild der Kartierung und des Kartografen, der man sein muss, sondern er spricht oder er vergleicht seine Vorgehensweise mit der Tätigkeit eines Archäologen. Das heißt, die Idee der Grabung, des Ausgrabens einer vergangenen Welt, wenn man so will, ist damit im Spiel. Also was wir da ausgraben, ist etwas, das tatsächlich abseits liegt von unserer Normalwahrnehmung, dass wir tatsächlich so in unserem Wirklichkeitsgefüge gar nicht abrufen können, als das, was immer schon da war oder dergleichen. Zum Bild des Archäologen könnte man noch eine ganze Menge sagen. Dafür reicht uns heute die Zeit nicht. Das Bild ist auch etwas verfänglich, weil es so eine etwas statische Vorstellung enthält. Ja? Also da sind irgendwelche Sedimentschichten, Berge, Gebirge, Erdaufhäufungen oder dergleichen und wir graben die so allmählich ab und dann haben wir so geordnet irgendwelche historischen Schichten vor uns liegen, die wir Stück für Stück, Schritt für Schritt freilegen können. Das ist ein Stück weit eine Verharmlosung der Lage, sofern wir ja nicht sozusagen mit einer aus Fotos oder aus Erdschichten bestehenden Vergangenheit zu tun haben, sondern dass eine höchst dynamische, bewegte Angelegenheit ist und vor allem wir natürlich immer noch drinstecken. Nichts davon ist ja in dem Sinne so vollständig vergangen, dass es nicht mitsprechen würde in der Wirklichkeit, in der wir stecken. Man muss sich also, wenn man dieses Bild vom Archäologen verwendet oder von der Archäologie, die das sein könnte, dieses Fragen nach der Herkunftsgeschichte von Begriffen vielleicht mit klar machen, dass diese Archäologie stattfindet, nicht irgendwo vor uns oder in irgendeinem Berg oder wie auch immer, sondern gewissermaßen an dem Punkt, auf dem wir stehen. Also wir graben unter unseren eigenen Füßen. Diese Vorstellung, denke ich, ist gemeint und damit wird das Bild vielleicht auch etwas angemessener zu dem, was ich vorhin versucht habe, zu umreißen. Ich werde in dieser Vorlesung, das ist jetzt meine letzte Bemerkung, nicht die Geschichte des Lebensbegriffs so erzählen, dass wir eine durchgehende Narration am Ende vor uns haben. Sie können sich inzwischen auch vorstellen, warum. Weil in dieser verflochtenen und von Brüchen gezeichneten Landschaft der Begriffsverwendung es gar nicht möglich ist, sozusagen eine Geschichte zu erzählen, in der alles vorkommt und in der sozusagen alles in ein Gesamtbild wirklich hineinpasst. Unsere Landkarte ähnelt eher so einem Falkstadtplan, der aus lauter Einzelstücken besteht, wo man ständig knittert und faltet und sozusagen nie alles auf einmal sieht. Das ist nicht schlimm so, das ist ein Stück weit gut so. Wir werden versuchen, Knotenpunkte der Geschichte des Lebensbegriffs genau anzuschauen, die Verbindungen dazwischen bewusst an den Stellen, wo man sie auch nicht seriös beschreiben kann, nur lose anzuzeichnen. Ich möchte nicht suggerieren, dass ich mit dieser Vorlesung sozusagen das letztendgültige, lineare Durcherzählen einer Geschichte des europäischen oder deutschsprachigen Lebensbegriffs in den europäischsprachigen Wissenschaften leisten kann. Gerade was die Sprachfrage angeht, werden wir auch auf andere Sprachkontexte weniger zu sprechen können als auf den deutschsprachigen beispielsweise. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass die Diskursgeschichte so komplex ist, dass es strukturell nicht möglich ist, sie als lineare Geschichte zu erzählen. Und das hat auch etwas mit der Frage, wie Diskurse überhaupt funktionieren, zu tun. Diskurse funktionieren, ich hatte das Stichwort wissenschaftliche Revolution, Paradigmenwechsel schon genannt, Diskurse funktionieren gar nicht so logisch, wie Geschichten logisch funktionieren. In Diskursen passieren Dinge als Brüche, zufällig, aus Dummheit, aus Vergessen, wie auch immer man das jetzt umschreiben will. Die Befundlage ist nicht eine schöne Erzählstruktur, sondern es ist eine sehr komplizierte Lage und wir werden uns auf Knoten konzentrieren. Ich glaube, das klang jetzt alles sehr anstrengend für Sie, was ich erzählt habe, dass es trotzdem eine spannende Sache ist, die Landkarte dieser Begriffsverwendung von ungefähr 1800 bis heute genauer anzusehen. Wir werden mit hochkarätigen Philosophen zu tun haben, wir werden teilweise aber auch mit populären Begriffsverwendungen an den Rändern von Wissenschaften zu tun haben. Es wird auch Geschichte, die Nicht-Philosophie-Geschichte ist mit im Spiel sein. Und insofern hoffe ich, ich habe sie jetzt nicht nur abgeschreckt, sondern auch ein Stück weit neugierig gemacht. Ich ende jetzt für die Studienanfängerinnen und Anfänger, das werde ich in jeder Vorlesung tun, ich ende mit einer Zusammenfassung. Erstens, zweitens, drittens. Eine Zusammenfassung vom heutigen Tage. Wie ich übrigens auch alle Vorlesungen außer der ersten natürlich beginne mit einer Zusammenfassung dessen, was beim letzten Mal Thema war. Für heute fasse ich diese ja jetzt erstmal vorbemerkungshaften Überlegungen zu einer Geschichte des Konzepts Leben unter dem Aspekt seines Schillerns und unter dem Aspekt seiner möglichen Metaphysik hier und da wie folgt zusammen. Erstens. Der Begriff Leben ist im Zeitalter des biologischen Lebens, also der stoffliche Begriff des Lebens, ist kein in sich schlüssiger, kein logisch konsistenter, glatter Begriff. Das gilt für den Alltag ohnehin, indem wir wenig darüber nachdenken, wie wir das Wort Leben verwenden. Es gilt aber auch für die Wissenschaften und auch für die exakten Wissenschaften. Eigentlich sind alle Wissenschaften exakt, aber bestimmte erklären sich ausdrücklich für die exakten Wissenschaften. Das heißt, es gilt auch für die Naturwissenschaften und es gilt letztlich auch für die Philosophie. Das Leben im Zeitalter der Biologie, also das stofflich bestimmte Leben, das verwissenschaftlichte Leben, ist vielmehr mehrdeutiger Natur. Es ist paradox, brüchig, schillernd, irrational oder wie man es nennen will, wie der Terminus funktioniert. Ich hatte einige Beispiele, die Widersprüche aufzeigen, genannt. Dieser Befund ist nicht trivial, sondern er ist eine Herausforderung zur Nachfrage, zur Untersuchung dieses Konzepts und zur Frage, wie verhält es sich mit diesen eigenartigen Inkonsistenzen des Lebensbegriffs. Zweitens. Die Frage ist, wie macht man das? Wie kommt man den inneren Widersprüchen eines Theoriebegriffes auf die Spur, den Widersprüchen, in denen sich das vermeintlich Selbstverständliche, also die Selbstverständlichkeit der Sache, wie auch die Selbstverständlichkeit eines Sprachgebrauchs, allmählich auflöst in ein äußerst heterogenes und problematisches Bild? Wie macht man das und wie kommt man da gleichzeitig dann zu Ergebnissen? Einen wichtigen Punkt hatte ich gleich am Anfang genannt. Distanz ist nötig. Wir müssen damit beginnen, unsere Vorannahmen über die Sache namens Leben einzuklammern. Wir müssen sie nicht vergessen, aber in die Schwebe versetzen. Wir können nicht davon ausgehen, dass uns das auf Anhieb weiterhilft. Wir werden das tun. Wir klammern unsere allzu selbstverständlichen Vorannahmen ein und betrachten uns dann nicht die Sache namens Leben, sondern die Aussagen über Leben, genauer die wissenschaftlichen Aussagen über das Konzept Leben. Drittens. Auch sonst wählen wir eine Perspektive, die man auf den Nenner Distanz bringen könnte. Wir versuchen uns zur gegenwärtigen fachwissenschaftlichen Rede insofern auf Distanz zu versetzen, als wir ihr Gewordensein in den Blick nehmen. Das heißt, wir werfen ganz bewusst den Blick auf die Herkunft der Wirklichkeitsmacht des Konzepts, das heute in vielen unhinterfragten Formen in Disziplinen, in Wissenschaften verwendet wird und Wirkung entfaltet. Wo kommt diese Wirklichkeitsmacht her? Das zu beantworten, diese Frage, ist Anlass, die Geschichte der Verwendungsweise dieses Begriffs ins Auge zu fassen und genau zu untersuchen. Methodenstichworte hierzu lauten, ich hatte Michel Foucault, den Namen schreibe ich gleich auch nochmal kurz an, genannt, Diskurs, Eingrenzung dieser Redeordnung, die für Disziplinen maßgeblich ist, Aussageordnung, die für Disziplinen maßgeblich ist. Ein weiteres Stichwort war historisches A priori oder auch dieses Bild der archäologischen Grabung unter unseren eigenen Füßen. dass bei einem solchen Verfahren, dass auch die Brüche, die Paradigmenwechsel, die starken Veränderungen oder auch die erstaunlichen Beharrlichkeiten, während anderswo sich was verändert, mit in Betracht zieht, dass bei einem solchen Verfahren keine gerade lineare Geschichte am Ende herauskommen kann, ist klar. Ich hatte aber auch betont, das Ziel der Philosophie ist es auch nicht, sozusagen Flurbereinigung zu betreiben und am Ende alles auf den einen richtigen Lebensbegriff zu bringen, den wir am Ende dann der Welt anempfehlen wollen, dass sie ihn künftig verwenden soll. Das ist nicht unser Ziel, sondern, wenn man so will, ist ein Stück weit der Weg das Ziel, also die Kartierungsarbeit selbst und diese Landkarte der Verwerfung, die selber eine immer auch in sich gebrochene Landkarte bleiben wird, ist das, worauf wir hinarbeiten. Fünftens und letztens, damit wird diese Vorlesung ganz konkret Probleme in den Mittelpunkt rücken, Aspekte des Lebensbegriffs, so wie sie sich herausformen und heiße Zonen der in sich brüchigen Lebensbegrifflichkeit und auch verschiedene Disziplinen. Wir werden uns die Philosophie ansehen, aber auch andere Disziplinen kommen vor. Damit wird unser Vorgehen einer Art Zickzack-Expedition gleichen, die sich Gelände, das ist nochmal so das an die Archäologie erinnernde Bild, anschaut, es hier und dort genauer untersucht, an einigen Stellen aber eben einfach nur mit, sagen wir mal, aufmerksamem Blick etwas schneller hindurchgehen muss, weil wir es nicht schaffen werden, alles zu behandeln. So viel für heute. Vielen Dank.